Das ist Bunt und Gräulich, ein Podcast von und mit der Galerie Gräulich.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bunt und Gräulich. Wir wollen heute mal damit beginnen, dass wir die aktuelle Ausstellung von Susanna Martin zum Anlass nehmen, über den Pay Gap im Kunstbereich zu sprechen.
Über den Gender Pay Gap.
Gender Pay Gap, Entschuldigung. Ja, mir ist tatsächlich aufgefallen, wenn man sich dem Thema widmet, wird es sehr schnell sehr komplex. Aber wir gehen mal zurück, Sophie. Mhm. Momentan zeigen wir Susanna Martin.
Trouble in Paradise.
Trouble in Paradise. Und es ist tatsächlich unsere teuerste Künstlerin in der Galerie.
Ist sie die teuerste Künstlerin oder ist sie auch teurer als die Männer, die wir zeigen?
Tatsächlich auch teurer als die Männer. Und das macht mich so ein bisschen glücklich. Weil ich ja natürlich dachte, irgendwie, also ich habe schon länger darüber nachgedacht, wie überhaupt die Galerie Gräulich aufgestellt ist im Bereich dieser ganzen Diskussion um Männer und Frauen in der bildenden Kunst. Mhm. Und dann dachte ich ja intuitiv, kurioserweise, dass wir da nicht so gut dastehen. Ist es aber gar nicht tatsächlich. Wir haben relativ ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen in der Galerie, bei Künstlerinnen und Künstlern. Also momentan stehen, glaube ich, 9 Künstler auf der Liste und 8 Künstlerinnen. Und jetzt stellt sich raus.
Statistik.
Ja. Und jetzt stellt sich raus, Susanna ist auch noch die teuerste Künstlerin.
Woher kommt es denn, dass Susanna die teuerste Künstlerin ist?
In dem Fall hat sie die Ansage tatsächlich gemacht. Das hat bei ihr damit zu tun, dass sie eine relativ aufwendige Malweise hat und ziemlich lange an den Bildern malt. Und da ist so ein bisschen diese Faktorenberechnung über Höhe plus Breite mal Faktor, und der Faktor richtet sich nach der Biografie, ist so ein bisschen aufgelöst worden durch die Tatsache, dass so die Arbeiten so arbeitsintensiv sind.
Und wie sieht es bei anderen Künstlerinnen aus?
Das ist unterschiedlich.
Oder anders gefragt, haben die auch die Ansage gemacht, was ihre Sachen kosten sollen, oder hast du das für die entschieden?
Der böse Mann. Na, also generell läuft das so, dass hier schon die bei den Künstlern, wo ich jetzt die Erstgalerie bin oder mit denen ich zusammen sehr stark eng arbeite, da ist es so, dass die Künstlerinnen und Künstler mit mir gemeinsam die Preise diskutieren sozusagen. Also nicht die Preise konkret, sondern meistens geht es erstmal um den Faktor, dass man weiß, wo landet man da. Dass dieses Berechnungssystem mit dem Faktor ist ja quasi so eine große, grobe Richtlinie. Und und da ist es meistens tatsächlich so eine Diskussion auf Augenhöhe, würde ich mal sagen.
Aber so im Durchschnitt betrachtet ist es schon so, dass die männlichen Künstler der Galerie einen höheren Faktor haben als die weiblichen Künstler.
Ja, schon, ja. Also momentan ja, würde ich schon sagen, ja.
Verdi hat ja mal eine Studie in den Auftrag gegeben bei der Kulturwirtschaftsforschung in Köln. Die sollten die Zahlen der Künstlersozialkasse auswerten. Und da könnte man ja jetzt meinen, das ist jetzt eine Gefühlssache, dass die Künstlerinnen irgendwie weniger verdienen als die Männer oder dass ihre Kunstwerke günstiger sind. Aber die Künstlersozialkasse hat dann herausgefunden, dass tatsächlich die weiblichen Künstlerinnen, die dort versichert sind, 24% weniger Verdienst haben als die Männer. Und seit 2014 liegt der Gender Pay Gap in der bildenden Kunst sogar bei 20-31%. Es ist also in den letzten Jahren nicht gesunken, sondern es ist teilweise eigentlich noch mehr gestiegen. Und vor allem bei Frauen, die Kinder haben, ist die Lage nochmal besonders schlimmer. Ich frage mich da, worin liegt das Problem, dass Männer sind ja auch mal Vater. Also die männlichen Künstler haben ja auch Kinder. Und bei denen scheint es ja dann irgendwie nicht so im Weg zu stehen, wie wenn ich als weibliche Künstlerin ein Kind bekomme. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ich glaube, dass es auch bei Künstlerinnen und bei Künstlern nach wie vor so ist, dass die Gleichberechtigung noch nicht durchgeschlagen hat bis in die, in den Alltag sozusagen, in die, wie heißt das, Care Work, glaube ich, ist der oft Ausdruck momentan. Das, also Fakt ist irgendwie, wenn ein Pärchen Kinder bekommt, auch ein Künstlerpärchen, dann ist es, glaube ich, nach wie vor so, dass die, die Erziehungsarbeit oder die Betreuungsarbeit der Kinder nach wie vor sehr, sehr stark bei den Frauen liegt. Trotz aller Wokeness und alles allem Möglichen, stell ich auch hier fest, die Kunstwelt ist nur partiell sehr innovativ und da eben dann doch auch noch ein bisschen altmodisch. Mit anderen Worten, irgendwie die Mädels oder die Frauen, wenn sie ein Kind haben, gehen sie für 1 bis 2 Jahre, reduzieren sie ihre Arbeit. So. Und dann ist die Frage, können sie dann danach wieder anknüpfen? Mhm. Oder wie reagiert jetzt der Kunstmarkt darauf, dass die eben 1 oder 2 Jahre keine Ausstellung machen oder weniger arbeiten, kleinere Arbeit machen, Papierarbeiten, was auch immer. Und dann ist es vielleicht so, dass man dann bei der Preisgestaltung, wenn ich jetzt mal reflektiere auf mich, dann sitzt man wieder da und diskutiert, ja, wie machen wir es, was hast du für Ausstellungen gemacht im letzten Jahr? Und das sind dann weniger und dann agiert man vielleicht dann vorsichtiger in der Preisgestaltung und sagt, okay, lass uns mal jetzt da anknüpfen, wo wir das letzte Mal ausgestiegen sind. Und dann fehlen natürlich Entwicklungsjahre. Mhm. Und wenn dann vielleicht noch 2 oder 3 Kinder am Start sind, ist das potenziert das Phänomen.
Also das heißt, mit jeder Ausstellung, die ich als Künstler oder Künstlerin mache, steigere ich quasi meinen Faktor, mit dem ich dann die Bilder verkaufen kann.
Ja, also gewissermaßen. Also jetzt nicht nur Galerieausstellungen, sondern eben Ausstellungsbeteiligung in einem Kunstverein, im Museum, Soloausstellung, wie auch immer. Also die Biografie, die Ausstellungsbiografie spielt da sehr stark mit rein.
Mhm. Weil du gerade Ausstellungen im Museen angesprochen hast, das ist ja noch so ein zweiter Punkt, der ja dann diesen Gender Pay Gap oder gerade zum Kulturbereich nennt man das ja auch oft Gender Discount, der damit reinspielt, weil es geht ja nicht nur darum, dass Künstlerinnen schlechter bezahlt werden, sondern dass sie im Durchschnitt auch weniger gezeigt werden. Und da könnte man jetzt auch wieder sagen, ich aus meiner weiblichen Perspektive empfinde es einfach so, dass Frauen weniger gezeigt werden. Aber die Initiative Fair Share, mehr Sichtbarkeit für Künstlerinnen, hat auch aufgezeigt, dass zum Beispiel in der Alten Nationalgalerie in Berlin nur 1,5% im Schaubestand von Frauen sind. In der Hamburger Kunsthalle sind es 19% und im Museum Ludwig Köln sind es 20%. Dem steht aber entgegen, dass Absolvierende von Hochschulen zu mehr als 60% Frauen sind.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich aber auch ein Fakt, wenn ich jetzt in ein kunsthistorisches Museum gehe, da ist natürlich die, der Anteil an Frauen, jetzt Künstlerinnen der Renaissance, des Barock, ist weniger, die tradiert wurden. Also da würde ich jetzt schon sagen, okay, da kann man jetzt den Museen, also natürlich müssen die da auch ein bisschen aufmerksamer werden, tatsächlich, und auch ihre Sammlung anders präsentieren. Aber natürlich ist es schon so, dass jetzt in den Museen für zeitgenössische Kunst im Grunde da noch mehr Handlungsspielraum auch ist, weil die Museumskuratoren das da viel leichter in der Hand haben, das gerechter zu machen. Was heißt gerecht in der Kunst? Auch schwierig.
Aber woran könnte das denn liegen? Weil ich meine, heutzutage, es gibt ja, ist ja nicht mehr wie damals. Als Frau war es ja einfach schwierig, auch so einen akademischen Weg in der Kunst einzuschlagen, weil man ja ganz lange irgendwie auch nicht Kunst studieren durfte. Und als man es dann durfte, durfte man auch irgendwie nur Stillleben malen, weil alles andere war irgendwie den Männern vorbehalten. Und ich glaube, in den 80er Jahren gab es ja mal die Guerilla Girls. Und die haben ja mal diesen interessanten Slogan gebracht, müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen.
Ja, aber was meinst du denn?
Ist es noch aktuell? Ich bin mir unsicher, ob es noch aktuell ist. Also vielleicht in manchen Museen, aber zum Beispiel in Frankfurt, da ist ja gerade schon irgendwie die Museumslandschaft in den letzten 2 Jahren so, dass verstärkt mehr Frauen gezeigt werden. So im MMK hat man gerade die Rosemarie Trockel, in der Schirn ist die Nike de Saint-Fay.
Weimar weiblich.
Ja.
Das ist auch so eine Ausstellung. Ja, aber das... Also, na klar, da entwickelt sich einiges. Das Dumme ist für mein Empfinden, dass es dann meistens aber schon auch sehr stark mit dem Argument, dass wir fördern jetzt, in Anführungszeichen, fördern jetzt die Frauen, deswegen machen wir Weimar weiblich, deswegen zeigen wir explizit Positionen von Künstlerinnen, auch zeitgenössischen Künstlern, die sich sehr stark auch mit dem Frausein auseinandergesetzt haben. Das ist mir alles noch zu
Greenwashing.
Zu didaktisch fast. Mhm. Und das, im Grunde ist es ja auch ein Ausdruck dessen, dass wir noch weit davon entfernt sind, da angekommen zu sein, wo wir eigentlich hinwollen. Oder das ist jetzt meine Empfindung. Wie würdest du das jetzt sagen? Ist die Quote noch wichtig?
Ich finde, es ist so ein ähnliches Problem wie mit dieser Frauenquote, die in irgendwelchen Vorständen oder in Firmen eingeführt werden soll. Auf der einen Seite denke ich mir, naja, wenn es nicht anders geht, dass man es irgendwie schafft, gewisse Positionen mehr weiblich zu besetzen, naja, dann müssen wir uns halt auf so eine Frauenquote einigen. Auf der anderen Seite bin ich schon auch eine Vertreterin davon, dass ich mir denke, ich will den Job jetzt nicht nur bekommen, damit da die Stelle mit einer Frau besetzt wurde, sondern ich will ja irgendwie die Stelle bekommen oder ich möchte vielleicht als Künstlerin die Ausstellung im Museum bekommen, weil die Leute das feiern, was ich mache und nicht, weil im Endeffekt werde ich ja dann trotzdem auch wieder nur auf mein Geschlecht reduziert. Also ob ich jetzt auf mein Geschlecht reduziert werde und davon Nachteile habe oder Vorteile bekomme, darum geht es ja auch eigentlich so in diesem Gegenwartsfeminismus, dass man eben wegkommt von der Reduzierung auf das reine Geschlecht. Aber wenn es nicht anders möglich ist, man kann ja manche Schritte nicht überspringen. Manchmal muss man ja kleine Zwischenschritte machen, die vielleicht erstmal wieder ein bisschen rückschrittlich sind, um aber dorthin zu kommen, wo man eigentlich hin will. Und deswegen, wenn die Museen jetzt anfangen, Künstlerinnen zu zeigen, die sich ohnehin mit diesen Themen in ihrer Kunst auch stark beschäftigen, um dann
Am
Puls der Zeit zu sein, dann, naja, immerhin werden dann Frauen gezeigt und ich als Besucherin sehe, ah ja, auch im 18. Jahrhundert gab es schon weibliche Künstlerinnen. Dann hat das ja trotzdem was Positives, auch wenn das Ganze vielleicht so halbherzig gemacht wurde.
Ja, es ist ja auch die Frage, von wo der Impuls kommt. Also wenn man jetzt auch mal schaut, irgendwie diese Studie jetzt irgendwie über die Künstlersozialkasse, das ist ja natürlich auch sehr deutschlandbezogen. Es gibt ja auch jetzt auch im letzten Jahr, glaube ich, wurden auch mal international die Auktionspreise durchforstet. Und das ist auch schon 2017 über das Manager-Magazin gerade gelesen, mal gemacht worden. Und da ist es ja noch stärker sozusagen, als jetzt die von dir zitierte Studie da dargestellt hat. Und da muss man ja sagen, das ist ja im Grunde ein reines Widerspiel des Marktes sozusagen, des Kunstmarktes. Und das Spannende ist ja letztendlich da auch, naja, woran liegt das? Ist der Kunstmarkt dann eben auch nur quasi ein Seismograf dafür, wie weit wir als Gesamtgesellschaft sind? Also, worauf es hinaus will, ist Folgendes. Ich glaube, die Kunst agiert nicht viel anders als der Rest unserer Gesellschaft auch. Und jetzt könnte man sagen, das ist okay. Auf der anderen Seite finde ich, das ist ja ein Riesenscheiß, um es mal so zu sagen, weil eigentlich wollen wir ja in der Kunst irgendwie immer avantgardemäßig vorneweg gehen. Auch gesellschaftlich. Und ich stelle fest, das klappt im Grunde ja auch nicht. Also das ist meine Wahrnehmung. Wie würdest du das denn umschreiben?
Ja, ich bin auch der Meinung, dass es nicht so richtig klappt und es nach außen hin aber immer versucht wird, so ein anderes Bild zu wahren. Weil was nach außen hin getragen wird, dann ist es eben genau diese Vorstellung von wegen, ja, der Kunstwelt sind alles irgendwie so offene, verrückte Leute, die sich ein bisschen von dieser Normgesellschaft distanzieren und die einfach ihr Ding durchziehen und alles ist dort irgendwie fairer, aber wenn man dann ja dahinter guckt, stellt man ja fest, okay, es ist alles andere als fair, weil auch um jetzt nochmal auf diese Zahlen vom Gender Pay Gap zurückzukommen, die sind teilweise höher als in anderen Berufsbereichen. Und das betrifft ja jetzt nicht nur die bildende Kunst, sondern es betrifft ja auch SchauspielerInnen, MusikerInnen. Und diese ganzen Menschen machen ja eigentlich einen ziemlich großen Teil unserer Wirtschaft auch aus, wenn man mal bedenkt, dass es ganz viele Menschen gibt, die irgendwie als freischaffende Künstler oder Künstlerinnen arbeiten. Und ich habe mich dann auch gefragt, woran das denn liegt, dass das immer noch vor allem in der Kunst so ein großes Thema ist. Und dann bin ich auf so drei Stichpunkte gekommen. Und das war einmal fehlende Transparenz bei Honorarzahlungen. Einfach zu verschlossen oder gar nicht darüber öffentlich gesprochen wird, was kann ich denn für gewisse Leistungen verlangen oder was bekommen denn andere irgendwie für gewisse Tätigkeiten bezahlt. Der zweite Punkt waren sogenannte Männerbünde. Dass, wenn es zum Beispiel um eine Gruppenausstellung geht, dass ich werde als Mann angefragt, naja, dann schlage ich vielleicht auch mal meine zwei, drei männlichen Kollegen vor. Und dann bleibt das da alles irgendwie so im Kreis. Und der dritte Punkt, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, ist einfach die Kunstgeschichte, in der Frauen ja schon immer irgendwie nicht vernachlässigt wurden, aber die ja viel später erst auch Einzug in die Kunstgeschichte erfahren haben.
Ja. Ja, Kunstgeschichte ist natürlich auch sehr männerdominiert, definitiv. Auch wenn sich das auch dank der Quote in den Stellenbesetzungen auch geändert hat, das stimmt. Männerbünde finde ich aber ein interessantes Ding, denn du nennst es Männerbünde, irgendwie bei den Mädels heißt es dann Netzwerken irgendwie. Das ist ist auch so ein schwieriges Thema, aber mir ist das bewusst irgendwie, weil wir jetzt auch schon mit Sebastian und so ein paar anderen Berliner Jungs Gruppenausstellungen kuratiert haben und wir dann auch natürlich dann festgestellt haben, das sind ja viel mehr Jungs als Mädchen sozusagen.
Mhm. Und dann, aber immerhin habt ihr es festgestellt.
Ja, natürlich. Und dann haben wir da nochmal dran gedreht. Aber es ist natürlich schon so, dass es so eine intuitive Geschlechtsorientierung schon gibt, würde ich sagen. Und aber kurioserweise ist es bei den Frauen nicht so. Oder gut, das ist jetzt eine küchenpsychologische Frage. Aber ich stelle mir die Frage tatsächlich, ob es da dann doch prinzipielle Unterschiede gibt.
Also wenn ich darüber nachdenke, denke ich an eine Situation, die wir hatten, als wir letztes Jahr auf der Positions diese NFT-Ausstellung oder diesen NFT-Stand geplant hatten. Und dann saßen wir mit Phil und Johannes zusammen und die haben ganz wild irgendwie ihre 100, gefühlt 100 Vorschläge gebracht, wen wir zeigen sollen. Und dann bin ich die Liste durchgegangen und habe festgestellt, unter diesen 30 Vorschlägen war tatsächlich nur eine Frau. Und dann habe ich das ja auch irgendwie kommuniziert und dann ist uns bewusst geworden, okay, vielleicht sollten wir doch auch mal ein paar andere Positionen zeigen, weil das ja auch gerade ein Gebiet ist, das sich ja irgendwie damit so brüstet, dass es ja so diverser ist und dass es so viel einfacher ist, dort unabhängig von seinem Geschlecht oder seiner Herkunft oder was auch immer Erfolg zu haben. Und dann musste ich aber trotzdem auch feststellen, dass es ja dann eine bewusste Entscheidung auch irgendwie ist, dann eine Frau zu zeigen.
Ja, das ist komisch, ne?
Ja. Und ich meine, wenn ich jetzt eine Ausstellung nur mit Männern mache, dann ist das ja in den meisten Fällen keine bewusste Entscheidung, sondern es ist halt so, weil man es so nach dem Motto die letzten 50 Jahre schon so gemacht hat. Und es ist dann intuitiv einfach, also ich glaube, man denkt da gar nicht so intensiv darüber nach, wie wenn man das macht, wenn man sagt, wir machen jetzt eine reine Frauenausstellung. Weil dann ist das ja wirklich eine bewusste Entscheidung, die ich treffe.
Das ist vollkommen richtig. Aber das macht es dann auch schon wieder so kompliziert, weil kuratiere eine Ausstellung oder ich kuratiere mein Galerieprogramm. Okay, Glück gehabt, fast Hälfte Frauen momentan. Aber wenn ich mich irgendwie auf dieses Spiel einlasse, okay, wen zeige ich jetzt, wie viele Frauen sind da drin, wie viele Menschen nicht deutscher Herkunft, bla bla bla, dann komme ich wahnsinnig schnell in so einen Wokeness-Stress, muss man sozusagen. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig, oder ich weiß es nicht. Na doch, es ist schwierig, aber es zeigt mir natürlich auch selber, dass ich in Denkstrukturen festsitze und da rauszukommen immer so ein Stück Arbeit ist, auch Denkarbeit letztendlich. Genau, das ist so ein Punkt, der mir da auch immer wieder auftritt. Wie ist es denn, wenn du jetzt in deinem Umfeld arbeitest? Ich meine, ihr macht ja jetzt mit auch Kulturvermittlung bei PART. Ist das so ein Thema, dass ihr da auch drauf achtet, wie präsent jetzt einzelne Gruppen oder Frauen oder nicht dann sind?
Ja, wir bei der PART, wir machen ja eigentlich keine bewussten Ausstellungen, sondern bei uns ist es ja eher so, man bewirbt sich oder man schickt uns eine E-Mail und sagt, hier, wir wollen bei diesem Rundgang mitmachen und dann machen die Leute irgendwie mit ihrem Atelier oder so mit. Und da hatte ich tatsächlich schon das Gefühl, dass es relativ ausgewogen war. Also ich glaube, mittlerweile haben bei uns in dem letzten Jahr knapp 60 Künstler und Künstlerinnen mitgemacht. Und da hatte ich jetzt nie den Eindruck, okay, das war jetzt heute sehr männerdominiert oder oh, dieses Mal waren viel mehr Frauen dabei, sondern ich glaube, da wiegt sich das schon auch ganz gut auf. Was ich nur irgendwie interessant finde, ist, dass wir sind mittlerweile, glaube ich, eine Gruppe von 15 Leuten und in dieser Gruppe sind 4 Männer.
Das ist ja ganz anders.
Ja, also wir sind viel mehr Frauen, die halt da aktiv sich irgendwie drin beteiligen und da quasi ehrenamtliche Arbeit leisten. Und das finde ich irgendwie dann doch auch interessant.
Ja, das stimmt. Ja, aber das ist doch schon mal eine hoffnungsfrohe Aussicht.
Wie ist denn dein Eindruck so von den letzten Jahren auf der Messe gewesen? Gibt es da, also ist es ausgeglichen so mit Galeristinnen und Galeristen oder hast du da das Gefühl, es sind mehr, weil wir reden jetzt die ganze Zeit über Künstlerinnen und Künstler, aber was ich ja schon noch interessant finde, vielleicht ist das ja etwas, was sich einfach nur widerspiegelt von der Person, die dahinter sitzt, um Kunst zu verkaufen oder die im Museum als Direktor oder Direktorin sitzt. Ist es denn da auch so, dass das eher männerdominiert ist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube es nicht. Müsste man jetzt genau nachgucken. Nee, kann ich jetzt gar keine Aussage treffen. Intuitiv würde ich schon sagen, dass es jetzt da relativ ausgeglichen ist. Ja. Vielleicht ja auch deswegen, weil das tatsächlich auch ein Berufsfeld ist, was noch nicht sehr alt ist, sozusagen. Es gab früher mal, also früher, also mit 1960, zumindest mal in Deutschland, mit dem Aufkommen irgendwie der Kunstmesse in Köln, beginnt ja so quasi das zeitgenössische Galerie. Handel sozusagen. Davor waren das ja Kunsthändler mehr oder weniger. Da war das ja sehr männerdominiert. Genau. Und dann so nach den 60er Jahren entwickelt sich das sehr auf einer ganz anderen Basis. Und ich glaube, da ist es schon ausgeglichen. Und heute würde ich schon sagen, dass da dass es halb-halb ist. Aber vielleicht sollten wir echt mal die Messelisten durchgehen. Interessantes Thema.
Ja, finde ich auch. Aber also um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, wieso, ich meine, sind ja jetzt alles Fakten, dass Frauen irgendwie unterrepräsentiert sind und weniger verdienen. Nur ist ja trotzdem die Frage, woher kommt das jetzt?
Ich glaube tatsächlich, es hat auch damit zu tun, dass Frauen vielleicht, und das jetzt geht über die Küchenpsychologie hinaus, da gibt es tatsächlich auch verschiedene Studien, wie Frauen bei Gehaltsverhandlungen agieren und so. Und dann neigen Frauen ja nach wie vor dazu, zurückhaltender zu sein. Und so dieses Phänomen, was jetzt Susanne Martin geliefert hat in der Galerie und gesagt hat, oh, jetzt, das ist der Preis sozusagen bei ihren Kunstwerken oder das ist der Faktor 50. Das findet in der Form tatsächlich nicht so stark statt. Zumindest mal nicht bei mir in der Galerie. Und das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich eine besonders konservative Galerie bin, sondern das glaube ich, das automatisch so läuft. Automatische Anführungszeichen. Ja, so würde ich das schon sehen wollen. Und die Männer dann schon eher irgendwie sagen, okay, jetzt lass mal gucken. Ich stelle auch fest, irgendwie tatsächlich bei den Künstlern habe ich öfter das Gefühl, die schielen auch nach den Faktoren der anderen Jungs. So, und
also da ist es eher so ein Vergleich, das Konkurrenzding.
Wer hat die größeren Cojones sozusagen? Schon so ein bisschen. Und so Sätze habe ich von Künstlerinnen noch nicht gehört.
Also da wird eher so auf sich geschaut anstatt.
Ja, genau. Und nicht so, was hat denn der Dingens für einen Faktor? Oder genau, ich muss mal einen höheren Faktor haben. Irgendwie die anderen Jungs ziehen weg irgendwie.
Also das heißt, sowas wird dann schon direkt auch geäußert?
Genau, nicht von allen, aber so in einem Nebensatz oder so kriege ich das dann schon mit. Und dann ist mir das auch schon aufgefallen.
Ja, das mit diesem, mit welchem Selbstbewusstsein gehe ich in so Verhandlungen rein oder in so Gehaltsverhandlungen. Dazu habe ich vorhin auch einen spannenden Satz gelesen. Und zwar hat Gabriele Honneff-Harling, jetzt kann ich den Namen nicht mehr richtig lesen, einen Text geschrieben, der heißt Die Frauen und die Kunst, Assoziation zu einem eigensinnigen Thema. Und sie hat geschrieben, Geschichte der Frauen in der Kunst ist immer auch eine Geschichte der Behinderung gewesen, der Behinderung durch Männer, aber auch eine Geschichte der Selbstbehinderung. Und den Satz fand ich irgendwie schon interessant, weil natürlich, es ist immer einfach, die Schuld irgendwie auf andere abzuschieben und zu sagen, ach, die bösen Männer, die sind jetzt wieder schuld. Aber gerade jetzt in unserer heutigen Generation, natürlich ist es so, dass man ja auch immer, wenn jemand schlechter gestellt ist, profitiert irgendjemand davon, dass die Person schlechter gestellt ist. Aber ich glaube jetzt, dass die wenigsten Künstler sich zu ihrem Galeristen oder ihrer Galeristin hinstellen und sagen, hier, ich muss jetzt aber mehr verdienen als meine weibliche Kollegin. Sondern vielen von denen ist es ja, glaube ich, auch unangenehm, wenn sie erfahren, jemand, der vielleicht dieselbe Leistung erbringt wie sie, verdient weniger. Aber in Anführungsstrichen sind sie ja genauso Opfer des Systems, nur dass sie davon halt profitieren.
Das stimmt. Aber wenn ich jetzt gerade nochmal zurückgehe, irgendwie, was mir gerade durch den Kopf geschossen ist. Ich habe mal wissenschaftlich gearbeitet über einen Künstlerkreis in Paris vor dem Ersten Weltkrieg und kurz danach. Und da war es ja so, dass viele Leute nach Paris gegangen sind, an die privaten Kunstschulen, auch an die Akademie Matisse beispielsweise. Und da waren wahnsinnig viele Frauen dabei. Und ich kenne irgendwie aus diesem Umfeld des Künstlerkreises Café du Dôme, den ich da erforscht habe, dass da viele Frauen noch quasi an die Akademie Matisse gegangen sind, eben um eben Kunst zu studieren. Und die dann, sobald sie dann geheiratet haben, zum Teil auch Künstler geheiratet haben, dann eben ins zweite Glied gerückt sind oder ganz aufgehört haben mit der Kunst. Also die meisten hören dann ganz auf. Und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo glaube ich, damals und heute auch, dann so gewisse Automatismen ablaufen. Und es ist natürlich wahnsinnig schwer, dagegen anzugehen. Ob das jetzt Gehaltsverhandlungen sind, sprich Preisverhandlungen in der Galerie, oder wie agiere ich, wenn ich jetzt das Kind habe, mit meinem Partner. mache ich dann eine Pause oder sage ich irgendwie, ich brauche die Woche so und so viele Stunden im Atelier, um zu arbeiten oder wie auch immer.
Ja, man hat ja auch nie so richtig Feierabend. Also da ist es ja nicht so, ich komme jetzt nach Hause und jetzt widme ich mich meinem Hobby, sondern manchmal ist es ja dann, also ist ja bei vielen Kreativschaffenden so, dann will man sich schlafen legen und plötzlich hat man diese eine Idee, genau. Und bevor sie verfällt, ja. Dann steht man halt wieder
ja.
auf.
Das finde ich ja auch, also ehrlich gesagt finde ich das ja auch toll, weil diese Doppelpoligkeit zwischen Arbeit und Freizeit, weiß ich ja, das ist ja auch so eine moderne Erfindung gewissermaßen. Mhm. Und im besten Falle geht es eine ja im anderen auch, sage ich jetzt einfach mal so, zumindest bei der Kreativwirtschaft. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass ich dann auch ein Umfeld habe, ein familiäres Umfeld oder wie auch immer, dass mir das dann erlaubt, auch so zu agieren. Mhm. Das sind Kleinigkeiten, das sind ja auch die Frage irgendwie, wie ist der Tag gestrickt, wann kann ich Termine machen? Und da muss man auf der anderen Seite auch sagen, da ist es natürlich auch so, dass die Kunstwelt vielleicht da auch nicht so Verständnis hat für Mütter und die Bedürfnisse von den Kindern. Oder das, okay, mit jetzt reden sage ich auch schon Mütter, von Erziehenden.
Naja, das kann ja dann schon noch ein Grund sein, weil du gerade gesagt hast, diese Künstlerin, die es da in Paris irgendwie vor dem Ersten Weltkrieg gab, also so Anfang des 20. Jahrhunderts, die haben dann irgendwie oftmals auch aufgehört, nachdem sie ihren Mann kennengelernt haben. Da frage ich mich, hat es, also natürlich zum einen vielleicht Thema Kinder kriegen und habe ich dann noch Zeit dafür oder verschieben sich einfach die Bedürfnisse oder was ich quasi vom Leben erwarten möchte? Oder hat das auch was damit zu tun, wie gerade in der Zeit oder vielleicht auch heute immer noch deren Kunst oder weibliche Kunst rezipiert wird, also wie das aufgenommen wird? Dazu hatte ich auch vorhin einen ganz spannenden wissenschaftlichen Artikel gefunden, der sich damit beschäftigt hat, wie die Rezeption des Impressionismus war im 19. Jahrhundert und dass es da das Phänomen gab, des geschlechtsspezifischen Werturteilens. Also, dass ganz oft Sachen als weiblich abgestempelt wurden und das wurde aber negativ ausgelegt. Und das hat man dann auch männlichen Künstlern vorgeworfen, dass sie zu weiblich malen würden. Und dann gab es da ja eben auch Künstler wie Hans Arp oder Paul Klee, die dann tatsächlich auf das Urteil kamen, weibliche Künstlerinnen hätten ein Unvermögen zur Kunst. Und das fand ich dann schon schockierend, das zu lesen, dass ich meine, das sind ja Künstler, über die wir heute immer noch reden. Ah ja, der große Paul Klee und so. Aber es wird nie darüber gesprochen, dass die ja eigentlich auch aus unserer heutigen Sicht eine etwas problematische Ansicht vertreten haben, dass man pauschalisieren sagt, das weibliche Geschlecht ist nicht in der Lage, Kunst zu schaffen und alles, was sie machen, kopieren sie von Männern.
Nee, das ist ja auch ein großer Quatsch. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es ja immer wieder erhellend, wenn man mal in andere Bereiche schaut irgendwie. Und klar ist oft, in der Bildungskunst ist ja oft so irgendwie, wenn es dann heißt, das ist Frauenkunst, ist es nach wie vor irgendwie ein komisches Ding. Okay, Annegret Soltau beispielsweise, Fotokünstlerin, die setzt sich auch stark mit der weiblichen Identität auseinander. Und das ist dann in so Diskussion, also schätze ich sehr die Frau, auch als Künstlerin und... aber es ist dann immer so diese Schublade der weiblichen Kunst.
Also das heißt, es ist heutzutage in der Kurzkritik schon immer noch so, dass andere Begrifflichkeiten...
Ja, ich sag mal anders, irgendwie, das ist jetzt eine Position, die ist groß geworden in den 70er Jahren. Mhm. Jetzt gibt es ja auch so Leute wie Anne Imhoff irgendwie, die ein ganz anderes, sehr viel selbstbewussteres Standing haben in ihrer Kunst, als Person, auch in der Inszenierung, als sie als Frauen und auch in der Kunst selbst. Ich finde es total spannend, weil es gibt andere Kreativbereiche, Musikwirtschaft beispielsweise, ist ja so ein Ding, wo ja auch so eine ganz neue, also nicht eine ganz neue, aber so eine sehr, sehr starke weibliche Präsenz ist in, sag ich jetzt mal, Rapmusik. Und also wo ich feststelle, dass da kommt was um die Ecke, was schon viel weiter ist, wo so eine selbstbewusste Weiblichkeit ausgelebt wird, die eben auch was Emanzipiertes hat, aber eine ganz eigene Form von Emanzipation und das auch gar nicht so ideologisch vor sich herträgt, sondern eine ganz eigene Formsprache auch entwickelt hat. Und ich glaube, so ansatzweise, also die Musikindustrie ist sowieso bei solchen Entwicklungen, ich würde mal sagen, tendenziell 15, 20 Jahre weiter als der Kunstmarkt, der klassische Kunstmarkt. Deswegen lohnt es immer, da mal so ein bisschen die Vergleiche zu ziehen. Und da denke ich, da wird sich in der Kunst echt noch einiges tun jetzt im nächsten Jahr. Und das finde ich super.
Ja, ich glaube, das schließt auch gerade gut an das, was wir am Anfang hatten. Dass, was ich meinte mit dem Thema, wer wird in Museen gezeigt und so, dass man ja oft das Gefühl hat, es ist dann so gezwungen, wir müssen das jetzt machen. Und dass es ja dann trotzdem immer noch diese Reduzierung aufs Geschlecht gibt. Und ja, in der Musik habe ich auch das Gefühl, dann da ist man diesen Schritt schon weiter. Da geht es schon gar nicht mehr darum, weil ich jetzt eine Frau bin, zeige ich es denen erst recht, sondern da hat man schon das Gefühl, es spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Und da fallen auch, klar, auch in der Musikkritik fallen da immer noch so Sachen wie für eine Frau, gerade im Hip-Hop-Bereich oder so, heißt es dann schon immer noch, ja, für eine Frau ist sie irgendwie total krass und oder es fallen dann Vergleiche mit Männern, wo man sich auch so denkt, naja, ist jetzt irgendwie unnötig, dass der Vergleich gezogen wird. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch eigentlich gut, dass da diese Vergleiche zwischen verschiedenen Geschlechtern gezogen werden können, weil dann merkt man ja wirklich, okay, es spielt hier keine Rolle, ob das jetzt eine Frau ist, ob es ein Mann ist oder ob die Person sich sämtlichen Geschlechtszuschreibungen entzieht.
Ja, also da würde ich jetzt vielleicht zum Schluss tatsächlich auch nochmal auf unsere Ausstellung nach der Susanna Martin hinweisen wollen, auf die Stella Winter, die, wie ich finde, also ist eine junge Künstlerin, Anfang 20, die auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eine sehr stark weibliche Künstlerin darstellt. Und so dieser neue Typ der weiblichen Künstlerin. Aus verschiedenen Aspekten. Aber auch irgendwie in ihrer Formsprache würde ich schon, und das meine ich jetzt im besten Sinne neutral, trotzdem eine wahnsinnig weibliche Facette auch in ihrer Kunst. In dem, was eben die kleinen Motive sind, da ist dann irgendwie so ein Plüschbärchen irgendwo hingemalt. Und weibliche Motive, die kommen irgendwie aus dem Tattoo-Shop, wo irgendwie dann, sag ich jetzt mal, irgendwie ein Tribal vom Arschgeweih mit ins Bild wandert. Aber das hat nichts, also hat sowas selbstbewusst weiblich-mädchenhaftes, sage ich jetzt mal. Und das finde ich toll. Und das macht mich auch so positiv gestimmt, was wo die Entwicklung hingeht. Ich glaube, das ist der Punkt. Man braucht da mehr positive Rezeptoren sozusagen dafür.
Denke ich auch.
Insofern freuen wir uns wahnsinnig auf die Ausstellung von, also im Grunde haben wir einen super Lauf gerade. Wir haben die Susanna Martin jetzt.
Und wir haben sogar mit einer Frau angefangen, mit der Tessa Wolkersdorf.
Das stimmt.
Dieses Jahr ist volles Frauenprogramm.
Krass, super. Also wir freuen uns halt drauf und ihr kommt alle dann zur Eröffnung von Stella Winter. Ihr kriegt noch Infos dazu.
Der 7.
Okay, also bis zum 7.7. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Bunt und Gräulich. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und für mehr Informationen zu unserer aktuellen oder zu kommenden Ausstellungen schaut doch gerne mal auf unserer Website unter www.galerie-gräulich.de nach. Bis zum nächsten Mal und ganz bald.